Christian Besau ist von Geburt an blind. Das hat ihn aber nie davon abgehalten, seine Träume zu leben und Karriere zu machen. Er ist Radiomoderator, Geschäftsführer vom Evangelischen Rundfunkdienst Baden und Country-Musiker. Unter dem Künstlernamen Chris Brandon hat er bereits einige Songs veröffentlicht. Christian Besau ist heute bei mir im Alpha und Omega Podcast. Ich bin Hart und Lieb. Herzlich willkommen. Christian, wenn dich jemand nach deinem Beruf fragt, was sagst du denn dann?
Das ist total lustig. Also ich wohne eher so ländlich. Ja, und meine Nachbarn, wenn die hören irgendwie Radio, ne, der macht Radio und der ist Musiker, das ist nicht so richtig greifbar. Mhm. Also wäre ich bei Daimler beschäftigt, irgendwo, das könnte man irgendwie besser klassifizieren. Ne? Also Rock'n'Roll versus Radio, zwei sehr schöne R's. Ne? Und so sage ich es auch meistens.
Mhm. Aber Radiomoderator ist so das, was du als erstes sagst?
Oh, das kommt ganz drauf an, um wie viel Uhr du fragst.
Okay, verstehe. Was bedeutet dir denn eigentlich das Singen?
Wow. Okay, ich glaube, ich war etwa 5 und habe damals analoge Kassetten im Wohnzimmer meiner Eltern vorgefunden. Und das Abspielgerät stand daneben. Ich wusste, wo Play ist. Schöne Geräte mit so gut schraffierten Knöpfen. Ne? Nicht wie heute Touchscreen. Also da war man gleich dran. Und da kam dann der so klassische Rock'n'Roll. Also Chuck Berry, Little Richard, Elvis, Buddy Holly und so weiter. Und ich weiß noch, das hat wirklich, also ein Kind, du formulierst das ja nicht mit 5, aber da stand mein Name drauf. Das war etwas, das konnte meine Sache werden. Also heute würde ich hinzufügen, irgendwie, das ist der einzige Krach, der Kopfschmerzen vertreibt. So. Okay. Und keine Ahnung, der Schritt vom Hören zum Machen, der kam sofort. Zum Leidwesen, ne, irgendwie meiner Umgebung. Ich musste das reproduzieren, egal wie es klang. Ja. Und wir hatten dann sehr schnell in den nächsten Jahren irgendwie Schülerbands, die einfach, also bestenfalls könnte man das als Punk bezeichnen, was wir da gemacht haben. Mhm. Die waren auch so schön besetzt, weil jeder hatte immer genau die Rolle in dieser Band, die er gar nicht konnte. Also ich war der Pianist und das sagt alles. Also das war nun wirklich nicht meine Rolle.
Ja.
Und es war ein bisschen wie im Film Wilde Kerle. Kennst du Wilde Kerle so mit Uwe Ochsenknecht? Diese, da machen die immer 1, 2, 3, wah! Ne? Mhm. Und am Anfang, keine Ahnung, ist da was raus muss. Und irgendwann hörst du dich an, irgendwann probst du mit dir selbst, übst. Aber woher das kommt, ich kann es dir nicht sagen.
Eine sehr tiefe Leidenschaft höre ich daraus.
Schon.
Du bist ja von Geburt an blind. Das heißt, du kennst es auch nicht zu sehen. Was glaubst du denn, inwiefern dich das beeinflusst hat als Musiker?
Ja, ich fange mal so an. Wenn du mich einkaufen schicken würdest, dann käme ich am Ende aus dem Laden mit exakt dem, was du mir auf den Zettel geschrieben hast. Weil da natürlich keine Ablenkung stattfindet. Und wenn du Musik hörst, dann passiert das natürlich auch ohne Ablenkung. Und wenn du Menschen zuhörst, guten Freunden zuhörst, Menschen, die dir wichtig sind, zuhörst, du hast wahrscheinlich als Blinder den kleinen Vorteil an der Stelle, dass da wenig ablenkt. Und da würde ich meinen, okay, machen wir uns diese Schwäche zur Stärke.
So. Ist es so die volle Konzentration und das Gefühl ist dann auf diese einen Sache? Ist das das?
Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass das sehende Menschen nicht auch können.
Ja. Ja?
Aber es ist natürlich so, so wirst du ins Leben gestellt. Ich stelle mir das immer vor wie unsere Sendung heute. Ne? Irgendwann kommt ein Startknopf, da wirst du da rausgeschickt. Und so bin ich rausgeschickt worden. Und keine Ahnung, ich habe das nie vermisst, sondern fand es immer toll, mich auch auf eine Sache wirklich fokussieren zu können. Mhm. So.
Welche Musik berührt dich denn heute ganz besonders?
Heute? Mhm. Euer Jingle, das war schon richtig Country. Also
okay.
Na gut, aber ich merke das immer mehr. Ich bin den Rock'n'Rollern aus den Südstaaten mega dankbar für das, was die gemacht haben. Mhm. Der Künstler Meatloaf hat später mal gesungen, Someone must have blessed us when he gave us those songs. Jemand hat uns gesegnet ne, mit diesen Songs. Das ist meine Ausdrucksweise. Aber bei mir im Plattenschrank und es gibt noch sehr viel Vinyl bei mir zu Hause, aber auch auf dem Rechner, wo noch mehr Digitales ist, da ist sehr viel Soul. Sehr, sehr viel Soul. Ja, da ist Funk. Da gibt es, natürlich gibt es auch Pop, ja klar. Und ich merke immer, das Entscheidende für mich nicht so sehr die Stilrichtung ist, sondern ob ich spüre, dass das heartfelt ist, ob da einer mit dem Herzen was gemacht hat. So. Also Produktionen, die zu steril sind, zu auswendig gelernt, das kaufe ich nicht so ab.
Ja, bei dir muss es ins Herz gehen.
Ja, immer.
Du bist in der Musikszene mit dem Künstlernamen Chris Brandon unterwegs. Wie kamst du denn zu diesem Namen?
Das war eine Freundin aus Berlin, die mir das irgendwann mitgeteilt hat, wer ich bin. Ah. Das muss man mir ja auch mal sagen. Ne? Ich wollte gerne die Initialen behalten und habe ja irgendwann den Producer Jack White getroffen. Jack White, nicht der amerikanische, sondern der deutsche Jack White, der sehr viel Schlager produziert hatte und der aus irgendeinem Grund Narren an mir gefressen zu haben schien und sagte, Chris, wir machen was. Ne? Okay. Und in dieser Situation war halt klar, der Christian Besau, das ist irgendwie alles ganz nett, aber das kannst du halt nicht auf CD-Cover schreiben mit. Irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, gut, das verstehe ich, aber ich wäre gerne bei mir selbst irgendwie. CB, ich will die Initialen. Und dann ist so lustig auch in diesen Plattenfirmen, wenn dann so Menschen, die eigentlich relativ wenig von so Worten, ihrer Ästhetik und so weiter, das ist alles gar nicht so dort gesehen. Ne? Mhm. Und dann legten die mit dem New Yorker Telefonbuch in der Hand los und haben überlegt, wer ich bin. Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da war dann Christopher Bright, war dann so ein Name zum Beispiel. Also. Und ja, dann war ich sehr dankbar für diesen Anruf dieser einen Freundin, die einfach irgendwann sagte, pass auf, du bist Chris Brandon. Dann sage ich, gut, wenn du das sagst. Ne?
Okay, hat sich gut angefühlt in dem Moment.
Ja, ich wollte schon Chris sein. Der bin ich auch privat. Und warum diese zweite Identität?
Ja, verstehe.
Bin die okay.
Was empfindest du denn als deinen größten musikalischen Erfolg?
Oh Gott, mein größter musikalischer Erfolg, das erzähle ich dir jetzt. Wir waren 14, hatten eine unglaublich schlechte Schülerband, in der jeder so, wie gesagt, die Rolle hatte, die er eigentlich gar nicht konnte. Mhm. Und spielten ein Konzert in einem Proberaum, in einem Internat für Blinde in Baden-Württemberg, in Ilvesheim. Mhm. Ein umfunktioniertes Schloss. Wirklich wie Honey und Nanny, nur mit Jungs und Mädels. Das war schöner, ne? Und wir hatten einen Betreuer, der erkannt hat, dass das irgendwie wirklich eine therapeutische Sache ist. Lass die Musik machen. Mhm. Und hatten dann abends in Eigenregie den Schlüssel geklaut und unsere ganzen Kumpels und so irgendwie eingeladen. Wir spielen da unten unser Konzert. Und das war der Madison Square Garden. Mhm. Und bei diesem Konzert, da kam die eine welche, die ich anbetete damals. Die war dann da dabei, die kam da einfach dazu. Und keine Ahnung, also musikalische tolle Erlebnisse bemessen sich nicht nach dem kommerziellen Erfolg. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Es gäbe noch tausend andere wunderschöne Momente. Ich durfte in Memphis mit der Band von Blueslegende B.B. King in der Beale Street in dessen Club auftreten. Das ist so die Fußgängerzone des Blues. Du läufst da durch, es riecht duftet nach Magnolien. Die Luft ist schwer, es ist heiß. Und aus jeder Tür kommt Musik.
Ja.
Und in den schönsten Club darfst du rein.
B.B. King ist schon eine Legende, ne? Unter Blues-Musikern. Was war das denn für ein Gefühl, dort spielen zu dürfen mit dessen Band?
Wir trafen uns ja backstage. Und das waren Musiker, die, würde ich sagen, alle, jeder für sich schon 40, 50 Bühnenjahre hinter sich hatten. Ja. Und die deutsche Plattenfirma hatte diesen Auftritt arrangiert. Aber was würden wir denn eigentlich zusammen performen? Also normalerweise irgendwie probst du ja, wenn du irgendwo hinkommst oder so. Und das habe ich sehr, sehr, wie soll ich sagen, das war genau wieder der Punkt. Du wirst irgendwo auf die Zielgerade geschickt und dann darfst du loslaufen. Und ich habe gedacht, okay, das müssen wir gestalten. Ja, mach jetzt irgendwie auf jeden Fall nichts, was du nicht bist. Mhm. Und dann haben wir wirklich Songs abgeglichen. Und wie schön, ne, dass du Leute triffst, die du noch nie gesehen hast und die so lange schon spielen und du findest sofort gemeinsames Repertoire. Und ja, also das war bestimmt genauso schön wie die besagte Schulband, aber du kannst das nicht vergleichen.
Ja.
Wichtig ist nur, finde ich irgendwie, dass die Momente im Speicher bleiben, dass die nicht alle wie am Fließband an dir vorbeilaufen, sondern du abends die Augen zumachen kannst oder wir hier sitzen und wir haben das erlebt, das war so.
Ja, du hast auch in ein Sun Studio in Memphis aufgenommen. Dort wurden eben auch schon Songs von Elvis Presley und Johnny Cash produziert. Das ist ja wirklich was Besonderes. Wie geehrt hast du dich gefühlt?
Sun Studio, das ist Holy Ground. Das ist heiliger Boden. Ja? Was war denn damals da passiert? Da war in den späten 40er, frühen 50er Jahren, waren da Menschen unterwegs, die haben einfach auch mit dem Produzent Sam Phillips, da hat mal einer einen schnelleren Blues gespielt. Und es war irgendwann Rock'n'Roll geworden. Und es war ja eine Vision dahinter von diesem Sam Phillips, der die begründet hat. Der hat ja gesagt, warum eigentlich klingen schwarze Musiker wie Schwarze und Weiße wie Weiße? Warum kann man das nicht, warum mischt sich das nicht? Ne? Und dann hat er diese Leute auf beiden Sektoren gezielt gesucht und hat die gefunden. Und ohne das, was dort passiert ist, wäre es ja heute in einem Club überhaupt nicht denkbar, dass Menschen verschiedener Hautfarbe miteinander tanzen. Dass sie, keine Ahnung, was die alle machen, heiraten, Familien gründen, ja, zusammenfinden. Das war ja nicht möglich. Und die Jungs, die in diesen Sun-Studios damals standen, Sun-Studio muss man übrigens sagen, immer Einzahl, die waren im Grunde Revolutionäre, ohne dass sie das wollten. Die haben was ausgelöst, das sie gar nicht steuern konnten.
Und jetzt warst du dort.
Kam ich dahin und dann fühlte mich an den Film erinnert, Walk the Line von Johnny Cash. Ganz bekannter Film, wie er dann am Anfang im Studio steht und mit diesem Produzenten diskutiert. Mhm. Ja. Das war der Platz, an dem die Leute so von der Leine gelassen wurden, so viel Freiraum bekommen haben, in einer ja sonst sehr restriktiven Zeit, wo es Rassentrennung gab und so, dass sie da die freie Luft so geatmet haben, dass das rauskam dabei.
Kannst du das Gefühl beschreiben, als du dort gestanden bist?
Also, klar, ich war definitiv thrilled, wie man sagen würde, geehrt, klar. Auf der anderen Seite aber, es gibt ein Gefühl, das habe ich nicht so im Leben inhaliert, nämlich so, die Amerikaner nennen das Starstruck. Also, dass man sich total überwältigt fühlt von dem Menschen, vor dem man gerade steht oder in dieser Kulisse. Mhm. Also, ich glaube, am Ende des Tages bin ich doch einfach wieder der Chris. Ja? Und von daher hatte ich jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl, ich betrete diesen Holy Ground mit, keine Ahnung, zittrigen Händen oder irgendwas, sondern ich hatte eher das Gefühl, boah, hi Johnny Cash, hi Elvis, hi ihr Vorfahren, die ihr auch euch ausprobieren konntet. Was ein Glück, irgendwie jetzt irgendwie viele, viele, viele Jahrzehnte später mal da sein zu dürfen. Mhm. So, da steht noch das alte Kohlemikrofon, wirklich wie damals im Johnny Cash-Film.
Okay. Du hast dich mit Ryan Presley angefreundet. Das ist der Großcousin von Elvis Presley. Für die Menschen in Deutschland, die Ryan Presley noch nicht so gut kennen, was genau macht er denn?
Ryan Presley, ich fange mal so an. Eines Tages klingelt bei mir zu Hause das Telefon. Ein Sonntagnachmittag. Ja? Und am anderen Ende meldet sich Presley aus Memphis. Und natürlich, also klar, du kommst dir für eine Sekunde auch verarscht vor. Ich meine, Elvis konnte es nicht gewesen sein. Was war da passiert? Die Familie Presley hatte ihre Vorfahren im deutschen Südwesten, an der deutschen Weinstraße. Und von dort war ein relativ armer Landarbeiter namens Valentin Pressler im Jahr 1709 als Flüchtling, ist auch eine Migrationsgeschichte, ausgewandert über London. Das Geld ihm ausgegangen. Die Queen hat für die armen Flüchtlinge damals Geld gesammelt. Dann kamen die ins gelobte Land und der Rest ist Geschichte. Aus Pressler wurde Presley. Und man hat in der Nähe von Memphis seitens der Familie Presley intensiv recherchiert und wirklich alte Kirchenbücher beidseits des Atlantik geöffnet und gewälzt und hat diese Verwandtschaft und diese Herkunft belegen können. Und jetzt suchte die Familie Presley nach einem Künstler aus dieser Region und irgendwer hat gesagt, hier, der Chris, der ist crazy genug, ne? Der hat irgendwie auch diesen Südstaaten-Drive. Und so ist Ryan Presley plötzlich an meinem Ohr und erzählt mir, wer er ist. Ja? Und bis heute verbindet uns zwei eine noch digitale, wir werden uns jetzt persönlich
treffen.
Ihr habt
euch noch nicht getroffen.
Nein, wir sind zwei digitale Spinner. Ja? Also ein Schlitzohr vom Rhine River und ein Schlitzohr vom Mississippi. Mhm. Und wir sind beide, das ist ja nun Zufall, wir sind beide auch einfach Musik-Junkies. Ja? Mhm. Und es geht einfach mit Ryan zu telefonieren, geht nicht unter einer Stunde, wenn es reicht. Also weil es ist einfach so wahnsinnig viel zu erzählen. Und wir haben so einen sehr ähnlichen Humor. Und dann ist es ja passiert, dass wir das Glück hatten, dann mit einem Song gemeinsam, den er geschrieben hat. Ryan ist ein hervorragender Songschreiber. Mhm. Sind wir dann gelandet in den Radio-Charts in den USA. So, und dann hat die Tageszeitung aus Memphis, die Memphis Tribune, hat dann berichtet, der blinde Singer-Songwriter Ryan Presley. So, dann habe ich angerufen und habe gesagt, Ryan, es tut mir furchtbar leid, dass ich dir dein Augenlicht genommen habe. Das war keine Absicht. Dann sagt er zu mir, ja, das wollte ich dir auch gerade sagen. Ryan Pressly hat ebenfalls eine ganz starke Seheinschränkung.
Und ihr wusstet das vorher nicht.
Wir wussten das nicht und das war für uns beide Jungs auch völlig unwesentlich. Das war völlig egal, spielt gar keine Rolle. Aber wenn mir irgendwie, keine Ahnung, im Jahr meines Abiturs jemand erzählt hätte, pass auf, eines Tages ruft dich Elvis Presleys Großcousin an, ihr beide seid total musikcrazy und teilt das so. Und letztlich seid ihr auch irgendwie gleich unterwegs, weil ihr alle zwei irgendwie gerne Auto fahren würdet und keiner lässt euch an Steuer. Was für eine. Be careful what you wish for. It will all come true one day. Manchmal muss man wirklich aufpassen, was man sich wünscht, ne? Weil manchmal kommt es dann auch so.
Das ist der absolute Wahnsinn, die Geschichte. Du singst ganz viele Coversongs, aber du schreibst auch eigene Songs. Ja. Welche Themen verarbeitest du darin?
Ich glaube, es gibt keine Regel. Ich habe tatsächlich mir im vergangenen Jahr einen Traum erfüllt und bin mit einem Fahrlehrer zusammen Auto gefahren für einen Videoclip. Mhm. Und habe zum Beispiel den Song geschrieben, I Promise Not to Drive. Weil ich mir überlegt habe, was könnte passieren oder was muss passieren, dass einer, der selber keinen Führerschein hat, ein Auto kapert und losfährt. Mhm. Und weiß nicht, wie du das siehst, ich würde sagen, es gibt eigentlich nur einen Grund, den das haben kann. Liebe. Love. Und lustigerweise, ich habe das einfach geschrieben, ohne eine bestimmte Geschichte vor Augen. Aber je öfter ich den Song jetzt spiele, je besser verstehe ich ihn einfach auch. So.
Verstehe. Musik ist für dich ja auch so ein Freiheitsgefühl. Und wir wollen auf jeden Fall mal in einen Song von dir reinschauen.
Okay.
Freiheit, das ist vor allem auch Rock and Roll. Und wo wäre die deutsche Musik hingegangen ohne Rock and Roll? Also dachte ich mir, wir spielen ganz einfach mal einen, ganz spontan. Leg los, Jungs.
Alright, hello everybody.
Neben der Musik gibt es ja noch eine Leidenschaft von dir. Das ist das Radio. Du bist begeisterter Radiomoderator. Du hast auch mal gesagt, dass da Chancengleichheit besteht beim Radio genauso wie in der Musik. Egal, ob man blind ist oder nicht.
Ja, ist eine Disziplin, wo das läuft. Ne?
Wie machst du das denn mit den Interviews? Machst du die frei oder schreibst du dir vorher irgendwie Fragen in Blindenschrift irgendwie auf? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe tatsächlich nicht so einen schönen Teleprompter. Und ich sage immer irgendwie, die beste Waffe ist der Kopf. Das zwingt mich dazu, vorher wirklich mich mit meinen Gästen auseinanderzusetzen. Ja? Und ich merke auch tatsächlich, dass die das gutieren können und nochmal auch oft ein anderes Vertrauen schöpfen. Wir hatten Udo Lindenberg in der Show. Mhm. Und dann sagt Udo zu mir so, ja, weißt du, Chris, wenn ich dir was erzähle, weiß ich, dass bei dir auch nicht alles glatt lief. Deswegen kann ich dir mehr erzählen. Mhm. Ja. Senta Berger, die hat in dem unglaublichen Wiener Charme gesagt, Herr Besser, wenn ich gewusst hätte, dass Sie nicht sehen können, dann hätte ich meine Wäsche nicht wegräumen müssen. Ja, und dann hast du dir das Eis ist ja auch gebrochen.
Ja, das öffnet Türen auch.
Voll.
Ja, verstehe. Das ist ja ein Promi-Magazin, das du gerade auch beschrieben hast. Du hast ja wahnsinnig viele Promi schon, ich würde schon sagen vor der Linse, aber vor dem Mikro gehabt. Genau, wie Thomas Gottschalk, Bärbel Schäfer und auch Harald Schmidt. Was würdest du denn sagen, wer hat dich besonders beeindruckt?
Wow. Oft sind es Interviews, von denen man vorher den Verlauf nicht kennt. Ja? Mhm. Ich hatte Mighty Kelly im Interview. Und ich wusste, dass wir beide sicher Musik lieben, aber ich dachte, das sei nicht die gleiche Musik, die wir lieben. Und zum Schluss war das ein so herzliches Gespräch. Und wir hatten festgestellt, dass wir beide irgendwie ein Erweckungserlebnis auf dem gleichen Bruce Springsteen-Konzert hatten. Und ich habe ihr das später geschickt und so. Ja, also du kannst, you never can tell. Sehr beeindruckt hat mich Bob Dylan, einfach weil ich seine Lyrics, seine Texte so sehr liebe. Ja, to live outside the law, you must be honest. So was muss man erst mal sagen auch. Mhm. Und der Dalai Lama war Education of the Heart, Herzensbildung. Nicht für jeden Satz, ob Inklusion, Teilhabe oder was auch immer, eine Regel formulieren, sondern Education of the Heart, hier. Ja, das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, jetzt hast du schon ganz viel beschrieben, welche Vorteile auch du darin siehst, dass du blind bist. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil das ist ja bestimmt auch was, was man sich vielleicht erst aneignen muss. Wie hast du das denn in deiner Kindheit erlebt? Also was war denn da vielleicht auch besonders schwer für dich?
Ja, interessant. Hab gewartet, ob du auch nach Nachteilen fragst. Ich tanze schlechter, als ich das gerne täte. Das muss ich sagen, klar. Und letztlich, logisch, visuelle Kommunikation ist das, können Menschen die Sehen nicht abstellen. Man sitzt an einem sehr großen Tisch. Alle anderen Menschen haben einen Kommunikationskanal mehr. Ja? Mhm. Man erzählt was. Ich kann an deinem Gesicht jetzt nicht ablesen, ob du das furchtbar findest oder ganz toll und mach natürlich einfach weiter. Mhm. Während oft der sehende Mensch eher ein Korrektiv hat. Ja? Ich finde nicht, dass wir so tun sollten, als gäbe es nur Vorteile. Was ich aber gelernt habe, und ich glaube, da war die Musik ebenfalls mein Schlüssel. Ja? Du musst staunen können. Und dann ist es fast sekundär, mit welchen Sinnen du jetzt staunst. Ja? Staunen über die Morgensonne, staunen über zum Beispiel den warmen Vanillepudding nach einer Chorprobe an einem langen Tag oder so. Mhm. Ja? Das ist für mich, weiß ich nicht, that's where it's at. Da ist es.
Wenn du jetzt gerade so an so schwierigere Momente in deinem Leben denkst, Kindheit, Jugend, vielleicht auch junges Erwachsenendasein, was würdest du denn sagen, für welche Erfahrung, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht schwierig war, bist du dankbar hinterher?
Ja, ich hatte mein Abi frisch in der Tasche und wusste, ich werde studieren, schreibe mich an der Uni dort ein. Freundlicherweise gebe ich mit an, 100% blind und werde abgelehnt an der Uni damals. Heute weiß ich, die Professorin, die dafür verantwortlich war, war die gütigste Person, die man sich vorstellen konnte. Die hatte Angst. Die wusste nicht, wie das gehen kann. Mhm. Ich hingegen war einen Tag lang etwas stiller als sonst und habe mir dann aber irgendwann, und das war in mir, dafür verdiene ich nicht die Credits. Ich habe dann mich nochmal eingeschrieben, bekam den Studienplatz, weil ich den Kommentar blind weggelassen hatte. Und war das jetzt Mobbing? Hat hier jemand versucht, Integration zu vermeiden oder sowas? Nein, das war mangelndes Wissen. Wenn du zu einer Minderheit gehörst, musst du der Mehrheit helfen.
Ja. Du hast einen kleinen Traum vor dir, kann man sagen. Du planst eine Reise in die USA. Und zwar nach Memphis. Warum nach Memphis?
Ja, das hat sich ja schon fast selbst erklärt. Diese Stadt hat Musik vermengt zu was Tollem, zu einem Schmelztiegel gemacht wie keine andere. Jazz, Blues, Rock'n'Roll, Country auch. Mir kommt das Klima entgegen. Ich mag Sommer, ich mag Wärme. Dort ist es ziemlich oft sehr warm. Ich glaube, dass du in dieser Stadt besonders viel Herz spüren kannst. Ich habe sehr, sehr gastfreundliche Menschen dort kennengelernt. Und ich möchte Ryan Presley besuchen. Ich habe ja schon erzählt von uns zwei digitalen Schlitzohren. Und selbstverständlich ist es eine Riesenehre. Wir werden ein Video zu einem neuen Song in Memphis drehen. Ja. Möglicherweise sogar im Sun Studio. Also nochmal Holy Ground. Und ist doch klar, I gotta do it. Ich muss dahin, muss Ryan treffen. Klar.
Ja, es ist sogar ein Jubiläumsjahr in diesem Jahr. Und zwar wäre Elvis Presley 90 Jahre alt geworden.
Ja. Genau jetzt. Ist auch so eine Sache, ne? Irgendwie. Da merkt man dann mal, dass Musik ein Schlüssel dafür ist, dass du nicht alt bist oder so. Das ist, glaube ich, timeless. Das ist einfach zeitlos.
Was erwartest du dir denn von dem Treffen mit Ryan Presley?
Ich glaube, dass das in erster Linie so ist, dass wir haben dieses Gefühl, dass wir in totalen parallelen Galaxien groß geworden sind. Und trotzdem kamen wir im Leben zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Und ich weiß es einfach, das werden wir feiern.
Was würdest du sagen, ist so dein Hauptmotivator? Was treibt dich an in deinem Leben?
Oh. Liebe. Nein, also ja, ich glaube, es ist einfach diese unerschütterliche Neugier auf Menschen. Ich glaube, es war, als man mir die Mandeln operiert hat. Operiere nie einen Sänger an den Mandeln. Oh. Das ist ganz schlimm. Die fangen an zu jammern. Ne? Und ich dachte mir damals, okay, pass auf. Das Leben ist erstmal grundsätzlich per se immer gut und interessant. Ob du jetzt gerade furchtbar missverstanden wirst, in deiner Beziehung, in deinem Leben, in deinem Job, wo auch immer. Oder ob du gerade richtig irgendwie auf Wolke 7 bist. Das Leben ist erstmal immer, aha, das ist ein Abenteuer. Und was machen Abenteuer? Die gehen gut aus.
So. Okay. Du sagst, ich sehe mich als Botschafter für alle Menschen, die einen Traum haben und den verwirklichen wollen.
Ja, also ungefähr. Also ich glaube, ich habe es nicht so, ich habe es wahrscheinlich prosaischer gesagt, aber ja.
Inwiefern?
Ich glaube, das sind wir uns schuldig. Ob das ist, weil man im Zirkus sein möchte oder Tänzerin sein möchte oder ob das ist, weil man irgendwie Rock'n'Roll crazy ist oder letztlich mal gerne ein Buch schreiben würde im Leben oder Bilder malen würde. Mhm. Ja, es ist einfach irgendwie, dieses Leben ist ein Geschenk und am Ende, ja, musste, weiß ich nicht, fühle ich eine Verpflichtung, das nicht einfach durch die Hände rinnen zu lassen oder rieseln zu lassen. So.
Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Wovon träumst du?
Wovon ich träume? Würdest dich wundern. Stay hungry. Ich glaube, es geht darum, im Leben, egal in welchem Alter man ist, Hunger zu haben. Also im besten, im positiven Sinne. Hunger auf Neues, auf noch mehr Menschen, noch mehr Liebe, noch mehr Musik, noch mehr Sonne, noch mehr Wärme, noch mehr Licht. Und jeder möge doch einfach hineinfüllen in dieses Formular, was dann noch dazu kommt.
Wir dürfen jetzt am Ende noch mal ganz kurz in deinen neuen Song hineinhören.
Das ist nett von euch.
Vielen Dank, dass du da warst, Christian, und alles Gute dir. Christian Besau alias Chris Brandon, Radiomoderator und Country-Musiker, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de.